WDR 5. Neugier genügt.
Heimkinder, seid ihr eigentlich bekloppt? Das sind noch keine Heimkinder.
Der 13-jährige Andrew schüttelt ungläubig den Kopf. Er sitzt mit seinen Erziehern und vier anderen Kindern am großen Tisch in seiner Wohngruppe. Sie sprechen über das Wort Heimkind. Ganz genau weiß Andrew nicht, was ein Heimkind ist. Aber er weiß, dass es auf dem Schulhof gerufen wird wie du Assi. Der 13-jährige Manuel neben ihm pflichtet ihm bei.
Wenn mich wirklich jemand als Heimkind beleidigt oder so, bin ich manchmal halt sehr wütend und manchmal aber auch traurig.
Manuel und Andrew leben mit fünf anderen Kindern und zwei Erziehern in einer Wohngruppe der Graf-Recke-Stiftung im Kreis Mettmann. Kein Kind in der Gruppe möchte als Heimkind bezeichnet werden. Denn alle haben schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Ich finde das doof, wenn in der Schule sagen die immer, ach, die sind schon wieder die Heimkinder, wir ziehen sie sich dann an. Und dann sage ich immer, wir sind normale Menschen, nur unsere Eltern haben uns abgegeben. Die denken, dass wir
hier geschlagen werden oder keine richtigen Klamotten oder Markenklamotten bekommen, dass wir zu wenig Essen bekommen.
Rund 100.000 Kinder und Jugendliche leben bundesweit in Wohngruppen und Heimeinrichtungen. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. In Manuels und Andrews Gruppe haben alle Kinder zu Hause schlimme Dinge erlebt. Sie sind traumatisiert und lernen in der Gruppe, damit klarzukommen.
Also, mir geht das jetzt tausendmal besser in so einer Wohngruppe. Also zu Hause hat es mir halt nicht gut gefallen, weil mein Vater hat mich jedes Mal geschlagen, wenn er wütend war.
Sagt Manuel. Erzieherin Angela Barbaro leitet die Wohngruppe von Manuel und Andrew. Sie ist erstaunt, wie vehement die Kinder auf das Wort Heim reagieren.
Was würdet ihr euch denn wünschen?
Dass man halt nicht Heimkinder sagt.
Ja, das würde ich mir von ganzem Herzen wünschen.
Sondern so, wir sind ja nicht in so einem Kinderheim, wir sind ja in so einer Wohngruppe.
Die Wohngruppe befindet sich im Erdgeschoss eines zweistöckigen Hauses. Im ersten Stock gibt es noch eine Wohngruppe. Das Gebäude gehört der Graf-Recke-Stiftung. Nebenan leben Senioren in einem Wohnheim. Um die Häuser herum ist viel Wald und eine Pferdewiese. In der Wohngruppe von Andrew und Manuel leben zwei Mädchen und fünf Jungs. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Es gibt eine große Wohnküche mit einem großen Tisch in der Mitte, ein grün-rot gestrichenes Wohnzimmer mit zwei Sofas, diversen Sesseln, einem Fernseher und einer Playstation. Im Flur hängt ein 2x2 Meter großer Wochenplan. Hier steht, welches Kind an welchem Tag welchen Termin hat. Fußballtraining, Reittherapie, Elternbesuch, Putzdienst, alles ist aufgeführt. So haben alle einen guten Überblick, auch die Erzieher. Denn die leben hier nicht, sie arbeiten im Schichtdienst. Neben der Küche eine grüne Tafel mit Quatschwutwörtern in Schnörkelschrift. Matschige Erdbeere, Popelnase oder Bommelschwanz zum Beispiel.
Also, wir haben das halt Quatschwutwörter genannt, weil manchmal sind wir halt auch sehr sauer und müssen dann irgendwas rauslassen. Und dann, wenn wir halt so Quatschwörter sagen, lachen die Pädagogen auch und dann lacht man auch und dann ist meistens alles wieder gut.
Und was ist dein Lieblingswort?
Rostiger Nagel mit Spinnenschleim, ist mein Lieblingswort.
Die 10-jährige Leonora wohnt auch in der Gruppe. Sie sagt, die Erwachsenen haben oft schlimme Bilder von Heimkindern im Kopf.
Die reden so, als ob wir irgendwie der Teufel wären und dann deren Kindern irgendetwas Schlimmes antun. Also das finde ich auch ein bisschen traurig, dass die Eltern auch so eine Vorstellung von uns haben.
Woher weißt du das, dass die Eltern so eine Vorstellung haben?
Weil ich letztens meine Klassenfreundin auch einladen wollte. Und dann hat aber die Mama und der Papa von ihr gesagt, nö, wir haben Angst, dass ihr etwas passiert bei euch.
Michael Mertens leitet den Bereich Erziehung und Bildung in der Graf-Recke-Stiftung. Die Stiftung ist NRW-weit in verschiedenen sozialen Bereichen tätig. Unter anderem auch in der Jugendhilfe. In den Wohngruppen der Stiftung leben überwiegend Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Michael Mertens nennt sich selbst Heimleiter. Damit möchte er auch ein Stück provozieren, sagt er.
Mittlerweile darf man auch darüber reden, dass man Depressionen hat, dass man in psychologischer Betreuung ist. All das ist mittlerweile gesellschaftsfähig geworden. Aber dass jemand im Heim ist, aufgrund von Erziehungsschwierigkeiten der Eltern, aufgrund von Straffälligkeit oder sonstigem Verhalten, Das ist nach wie vor tabuisiert und das ist es über die Jahrzehnte geblieben.
Michael Mertens, seine Mitarbeiter und die Kinder und Jugendlichen aus der Einrichtung haben sich vorgenommen, aktiv gegen die Vorurteile über das Leben im Heim und gegenüber Heimkindern vorzugehen. Besonders mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen heute, damit sie sich trauen, über ihr Leben in der Wohngruppe zu sprechen. Aber auch mit Blick auf die ehemaligen Heimkinder. Denn auch sie verschweigen oft bis heute, wo sie aufgewachsen sind. Rentnerin Ilse Fetzer aus Düsseldorf hat diesen Teil ihrer Geschichte jahrzehntelang ausgeblendet.
Ich habe es immer verschwiegen, es hat keiner gewusst, weil ich mich geschämt habe. Auch als ich meinen Mann kennengelernt habe, ihm nie gesagt, dass ich im Heim war. Meine Schwägerin, meine Schwiegereltern haben es nie gewusst.
Wann haben Sie es dann gesagt?
Ich habe es meinem Mann erst gesagt, vor 2 Jahren.
Und wie haben die dann reagiert?
Die waren geschockt, warum hast du es nie gesagt? Ich habe mich immer geschämt.
Ilse Fetzer war in den 60er Jahren in Neudüsseltal. Wieso sie dorthin gekommen ist, weiß sie bis heute nicht. Ihr Vater und ihr Großvater, beides wohlhabende Männer, waren innerhalb kurzer Zeit gestorben. Die Mutter kam damit nicht klar. Und plötzlich war Ilse Fetzer im Heim.
Zu der Zeit war Neudüsseltal immer noch Heim für schwer erziehbare Kinder. Und das hat man gemerkt, wenn wir dann nach Wittlar reingegangen sind. Da hieß es, ach, da kommen schon wieder die Heimkinder. Das sind die schwer erziehbaren. Wir waren ja irgendwo immer die Aussätzigen, in Anführungsstrichen.
Diese Erfahrung hat auch Herbert Schneider gemacht. Er hat ebenfalls jahrzehntelang verschwiegen, dass er 1959 in Düsseldorf ins Heim gekommen ist und was er dort erlebt hat.
Wir haben ganz schön Ohrfeigen gekriegt auch, oder richtig getreten und ne, also die waren nicht simpelig. Da, wenn da einer im Bett gemacht hat, der musste in seiner eigenen Pipi liegen bleiben und alles, bis er trocken war.
Heute sind solche Erziehungsmethoden verboten und Schlafsäle gibt es in den Wohngruppen auch schon lange nicht mehr. Aber das scheint bei vielen Menschen noch nicht wirklich angekommen zu sein. Die Bilder von früher leben weiter. Die 10-jährige Leonora aus der Wohngruppe im Kreis Mettmann bekommt sie immer wieder gespiegelt.
Alle haben ja immer so eine Horrorvorstellung, dass ja so tausende Hochbetten in einem Minizimmer gequetscht werden und dann da die Kinder morgens früh um 4 aus den Betten getrommelt werden, Abwasch machen müssen. Also das ist halt wirklich nur manchmal ein Film.
Professor Dr. Holger Wendelin von der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum ist bis heute unverständlich, wieso sich die alten Bilder nach wie vor hartnäckig halten.
Ja, das wüsste ich auch gern. Wir haben ja solche Gesellschaftsbilder, die werden ja über Generationen weitergetragen. Und ich bin auch immer wieder überrascht, wie weit immer noch die alten Vorurteile aus den 50er, 60er Jahren reichen.
Der Erziehungswissenschaftler kennt den Unterschied zwischen damals und heute sehr gut. Er saß mit am runden Tisch zur Aufarbeitung der Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren. Für ihn steht fest, dass die alten Bilder und die Vorurteile sowohl mit Blick auf die ehemaligen Heimkinder wie auch mit Blick auf die Kinder heute sehr problematisch sind.
Wir wissen zum Beispiel aus der Traumaforschung, auch in Bezug auf die 50er, 60er Jahre, aber für heute würde das ähnlich vielleicht gelten, dass je mehr man die Möglichkeit hat, in seinem Umfeld über die Erlebnisse, über die Erfahrungen zu sprechen, desto eher gelingt es, diese Erfahrung auch zu verarbeiten. Und wenn ich jetzt natürlich so agiere, dass ich genau das eigentlich verneine, dann habe ich auch nicht die Möglichkeit, genau das zu tun. Also diese Bewältigungsmöglichkeit, diese Bewältigungsstrategie ist mir dann eigentlich verwehrt und verschlossen.
Heißt, wenn die Kinder und Jugendlichen offen darüber reden können, dass sie in einer Wohngruppe leben und weshalb, dann haben sie eine gute Chance, ihre teilweise sehr schlimmen Erfahrungen zu verarbeiten. Aber wenn sie verschweigen, dass sie in einer Wohngruppe leben, aus Angst, als Heimkind abgestempelt zu werden, dann fehlt ihnen eine wichtige Möglichkeit, ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Und das könnte ihnen später zu schaffen machen. In der Jugendhilfe heute steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt. Die Kinder und Jugendlichen sollen möglichst gestärkt werden. Viele von ihnen kommen aus schwierigen Familien und haben Schlimmes erlebt. Das prägt auch ihr Verhalten anderen gegenüber. Die Erzieher bekommen permanent Fortbildung, damit sie in schwierigen Situationen angemessen reagieren können. Ein Beispiel aus der Wohngruppe im Kreis Mettmann.
Darin darf ich die Butter nach dem wir bitte haben?
Die 7 Kinder und ihre beiden Erzieher sitzen beim Abendessen in der Küche. Der 12-jährige Albert war den ganzen Tag schlecht gelaunt. Immer wieder hatte er Streit mit den anderen. Beim Abendessen leckt er das Messer mit der Zunge ab. Eine Provokation. Erzieherin Angela Barbaro ist entsetzt.
Kannst du dich schneiden? Albert!
Albert legt das Messer hin und steht auf. Neben dem Tisch haben die Erzieher schon vor einiger Zeit ein Holzbrett aufgehängt, mit einer Skala von 0 bis 10. Hier können die Kinder wortlos anzeigen, wie sie sich fühlen. Albert zieht die Holzkugel auf dem Brett runter auf 2. Jetzt weiß die Erzieherin, Albert geht es nicht gut, aber er mag nicht darüber sprechen. Nach dem Essen geht die Erzieherin Angela Barbaro mit Albert nebenan in den Snuselraum.
Ich hole den Schlüssel mal eben, Albert, ja?
In dem Raum ist das Licht gedämpft. In der Mitte stehen blubbernde Wassersäulen. Aus Musikboxen erklingt sanfte Musik. Albert liegt auf einer großen Matratze in eine weiche Decke gehüllt. Angela Barbaro sitzt neben ihm und streichelt ihm hin und wieder über den Kopf. Zuwendung und Entspannung statt Schimpfe und Strafe. Nach einer Stunde geht es Albert deutlich besser. In Nordrhein-Westfalen haben die Kinder und Jugendlichen aus den Einrichtungen der Jugendhilfe in diesem Jahr erstmals eine eigene Interessenvertretung gegründet. In anderen Bundesländern gibt es sie längst. Dort wird so eine Vertretung Landesheimbeirat oder Heimbeirat genannt. Die Kinder und Jugendlichen aus NRW haben sich bewusst gegen diesen Titel entschieden. Sie nennen ihr Gremium Jugend vertritt Jugend. Der 17-jährige Alex erklärt, wieso.
Weil Heim ist nicht mehr das, was raus, dieses Wort. Es ist Jugendhilfe. Heim verbindet man mit den 60ern, 50ern. Und wir wollten als neue Jugendvertretung für Nordrhein-Westfalen einen Stichpunkt in die Gesellschaft tun, weil es gibt so viele Landesheimräte. Und wir haben auch mit den anderen Leuten schon darüber geredet, ob man das anpassen kann bei denen.
Der 17-jährige Düsseldorfer lebt von Geburt an in einer Wohngruppe. Manchmal sagt er auch, er lebt im Heim. So oder so ärgert er sich über die vielen Vorurteile.
Die Leute, die müssen halt nicht direkt sofort Urteile über Heimkinder äußern, weil ich finde es auch auf einer Seite respektlos, wenn die das machen.
Alex setzt sich seit Jahren aktiv gegen die Vorurteile ein. Er hat auch die neue Initiative »Wir sind doch keine Heimkinder« mitgegründet. Die Initiative unterstützt Einrichtungen, Erzieher, Kinder und Jugendliche und andere dabei, die Vorurteile aktiv auszuräumen. Durch Aufklärung. Auf der Webseite der Initiative stehen viele Informationen und auch Lehrmaterial für den Unterricht.
Man muss aber auch mal der Öffentlichkeit zeigen, wie Heimkinder wirklich ticken, weil jeder sagt, also die Vorurteile gibt es ja. Heimkinder sind asozial und so weiter.
Oder bauen nur Scheiße. Und vielleicht zeigen wir so den Menschen, dass wir auch anders sein können.
Ergänzt die 18-jährige Fabienne.
Das muss einfach an die Öffentlichkeit mal gehen.
Ein gängiges Vorurteil ist, dass sogenannte Heimkinder oft arm sind und nichts dürfen. In der Wohngruppe von Manuel und Andrew im Kreis Mettmann hat jedes Kind ein Handy und es gibt im Wohnzimmer eine Playstation. Die Kinder entscheiden selbst, wann sie in ihrer Freizeit mit dem Handy oder mit der Playstation spielen möchten. Jedes Kind hat pro Woche ein festes Zeitbudget. Albert erklärt dafür die Regeln.
Unter 12 haben 5 Stunden, die 12-Jährigen 6 Stunden, die 13-Jährigen 7 und immer so weiter bis 14 halt. Und dann kann man, glaube ich, länger. Und man hat 5 Stunden für eine Woche, man kann die sich einteilen, immer einen halben Stundentag. Wenn man 5 Stunden am einen Tag zocken, hat man für gar nichts mehr.
Gleich neben der Wohngruppe gibt es einen Reitstall. Hier gehen viele Kinder zur Reittherapie.
Ein schönes Gefühl, auf dem Pferd zu sitzen. Seit ich klein war, wollte ich eigentlich schon immer auf dem Pferd mal sitzen,
sagt Manuel. Doch einige Minuten später ist das schöne Gefühl einem mulmigen gewichen. Der 13-Jährige steht auf einer kleinen Trittleiter. Er soll auf ein Pferd steigen, das er noch nie geritten hat. Und das ist groß. Reittherapeutin Petra Zich ermutigt ihn.
Setz dich erstmal in Ruhe da drauf.
Ich kann das doch.
Doch, du kannst das. Doch, zieh die mal richtig hoch. So, und dann hilfst du dir, gehst du hier mit dem linken Bein rein. So, dann drückst du dich feste ab, auch mit dem anderen Bein, und schwingst dich rüber in den Sattel.
Was, welches plumpste?
Du plumpst aber nicht.
In der Tat, er plumpst nicht.
Okay.
Gut. Ich habe es geschafft.
Ja.
Reittherapeutin Petra Zich sagt, solche Erfahrungen sind für die Kinder aus den Wohngruppen sehr wichtig.
Die haben ja viel Ohnmacht erfahren, so Hilflosigkeit, dass die hier auch relativ schnell ja, ein Erfolgserlebnis haben und auch ja, einfach merken, dass sie was bewirken können, dass sie auch wer sind und nicht so einfach abgeschobene Kinder, Jugendliche. Die bauen dann ihr Selbstbewusstsein auf und ja, die werden richtig stark dadurch.
Die Mutter von Manuel hat vor einigen Jahren zugestimmt, dass ihr Sohn in eine Wohngruppe zieht. Und auch sein Bruder Albert. Zum Schutz der Kinder nennen wir nicht ihren vollständigen Namen und Wohnort. Yvonne K. sagt, es sei ihr schwer gefallen, die Jungs abzugeben. Aber die beiden hätten Hilfe benötigt, die sie ihnen nicht geben konnte.
Die müssen viel aufholen, weil mein Mann gewalttätig war. Und er hat mich vor den Kindern viel geschlagen und Manu und Albert haben es halt mitgekriegt und haben das nicht so bearbeitet, wie es sein soll. Und deswegen sind sie jetzt in dem Heim, dass sie das alles wieder aufholen können und normale Kinder sein können. Mir fällt es zwar schwer, wenn ich die besuche und ich gehe wieder, aber ich sehe, denen geht es gut. Ich habe meine Kinder so, wie sie sein sollen. Also lebenslustig, dass sie viel lachen, also ich merke das schon. Langsam, Stück für Stück lasse ich jetzt los, dass ich sagen kann, okay, ich brauche mir als Mama keine Sorgen machen.
Manuel geht auf eine Förderschule in Hilden. In seiner Klasse ist noch ein Mädchen, das in einer Wohngruppe lebt, die 14-jährige Leonie. Wenn sie sich entscheiden müsste, Wohngruppe oder zu Hause, dann würde sie die Wohngruppe vorziehen, sagt sie.
Weil ich eigentlich immer Stress zu Hause habe und nur von meinen Brüdern beleidigt werde. Und haben auch letztes Mal, als ich zu Hause war, gesagt, dass ich nicht zur Familie gehöre. Und das fand ich auch eigentlich ganz schön traurig.
Auf dem Schulhof werden die Kinder aus den Wohngruppen oft als Heimkinder gehänselt. Aber viele Schüler haben eigentlich keine Vorstellung davon, wie ihre Mitschüler in den Wohngruppen leben. Lehrerin Astrid Herjenger hat das Thema mal im Unterricht auf die Tagesordnung gesetzt. Alle in der Klasse hatten die Vorstellung, dass die Kinder in den Wohngruppen deutlich weniger dürfen und besitzen als sie selbst.
Ich denke, dass man nicht so lange raus darf zum Beispiel. Weil, also ich denke, dass man vielleicht so bis 6 Uhr draußen sein darf. Und zu Hause kann ich halt bis 8 draußen bleiben.
Also man muss halt um eine bestimmte Uhrzeit ins Bett. Und zu Hause kann man halt auch so lange ins Bett gehen.
Okay. Man bekommt vielleicht nicht so gute elektronische Sachen.
Manuel und Leonie klären ihre Mitschüler auf.
Das ist Quatsch.
Voll Quatsch.
Ich kriege jeden Monat 35 Euro und ich kann mir halt holen, was ich will. Ich kann mir einen Fernseher holen, ich kann mir eine Playstation 4 holen, was ich schon habe. Also ja. Ich habe mir schon 2 Handys geholt.
Bei mir kann ich so lange draußen bleiben, wie ich will. Ich habe sogar bis 8:30 Ausgangszeit. Ich durfte den ganzen Tag draußen bleiben.
Also ich kann bis 8:30 aus draußen bleiben, wenn ich es abspreche, kann ich auch bis 9.
Leonie hat in der Unterrichtsstunde zum ersten Mal offen erzählt, dass sie im Heim lebt. Auch sie spricht, wie viele andere, sonst nie darüber.
Das weiß ja eigentlich nur meine Mutter, mein Vater und meine Brüder.
Und wenn dich mal jemand fragt, wo du so wohnst und wie du so lebst?
Dann sag ich nichts.
Und warum nicht?
Weil ich Angst habe, ausgeschlossen zu werden, deswegen.
Diese Haltung ist unter Kindern und Jugendlichen, die in Wohngruppen leben, sehr verbreitet. Nach Ansicht von Erziehungswissenschaftler Professor Dr. Holger Wendelin eine problematische Strategie.
Das Verleugnen oder dann vielleicht sogar das andere Geschichten erfinden, also Lügen, ist ja eine anstrengende Angelegenheit, wenn man das aufrechterhalten will und muss dann sich auch immer weiter verstricken, hat immer dabei dann die Angst davor, auch entdeckt zu werden, was dann ja noch peinlicher ist im Prinzip. Also eigentlich ist es eine langfristig eher problematische Strategie.
Besser sei es, die Kinder so zu stärken, dass sie offen darüber sprechen können, wo sie leben und wie sie leben. Der 17-jährige Alex hält sich da nicht mehr zurück. Seit er sich in seiner Einrichtung und auf Landesebene für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzt, ist er viel selbstbewusster geworden. Jetzt spricht er ganz offen über sein Leben. Und das hat manchmal erstaunliche Effekte.
Damals bin ich damit nicht so offen umgegangen, gesagt, dass ich aus dem Heim komme. Mittlerweile, die Leute, die ich kenne, also ich kenne viele aus dem Heim halt, aber auch außerhalb habe ich Freunde kennengelernt, die sagen mir auch, ein paar Geschwister von denen sind auch im Heim und so. Das ist in unserer Gesellschaft angekommen, dass Heim einfach dazu gehört, Jugendhilfe gehört dazu. Das ist ja für Leute, die es nicht zu Hause gut geht und so, ja.
WDR 5.